Lob dem Herrn. Ja, wir setzen das Anliegen des Herrn fort über 2. Korinther 6. Und das Ganze ist im Zusammenhang damit, dass wir Diener sind und unser Leben ein Dienst für den lebendigen Gott. Und ich möchte heute besonders unseren Leib ansprechen und auch, was wir mit unserem Leib tun. Also der Brennpunkt im Gemeindeleben ist ja der Geist, durch den Herrn für unseren Geist.
Und wir dienen dem lebendigen Gott im Geist. Aber wir sind nicht nur Geist, wir haben auch Seele und wir haben einen Leib. Und auch unser Leib ist dem Herrn wichtig. Und ich möchte ein bisschen das nochmal ausführen, auch vom 2. Korintherbrief her. Also wir genießen das ja alle für diesen wunderbaren Dienst des Geistes und dass wir nicht mehr unter dem Dienst des Gesetzes sind und dieser Geist ist auch so herrlich und der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, widerspiegeln, umgewandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als von dem Herrn Geist und der Geist ist es, der lebendig macht und der Buchstabe tötet. Lob den Herrn für den Geist, das ist unerlässlich im Gemeindeleben. Das ist nicht wegzudenken vom Gemeindeleben. Aber im Folgenden geht es auch darum, dieser Geist hat ja ein Gefäß. So wie das Glas eine wunderbare Füllung hat, so ist auch unser Leib ein Gefäß. In Kapitel 4 heißt es dann, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, es kommt schon auf diesen Schatz an. Und wir sollen unseren Blick auf den Schatz gerichtet halten. Aber dieser Schatz ist in einem irdenen Gefäß. Und wenn es um einen Schatz geht, dann ist auch das Gefäß nicht unwichtig. Ein Schatz kann nur in dem passenden Gefäß sein. So hier, wenn es um den Dienst auch im Neuen Bund geht und um den Dienst des Geistes, ist unser Leib wichtig. Und das wird auch weiter ausgeführt. Ist ja der Tod wirksam in unserem Leib. Und auch der Tod ist, und das Leben Jesu wird offenbar in unserem sterblichen Fleisch. Und der Tod ist wirksam in uns, aber das Leben in euch. Ja, dann am Ende von Kapitel 4 auch, ist doch da der äußere Mensch. Und dann gibt es den inneren Menschen. Und wir schätzen schon sehr die Erneuerung von Tag zu Tag des inneren Menschen. Aber das geschieht, solange wir im äußeren Menschen sind. Solange wir im äußeren Menschen sind, da merken wir, dieser äußere Mensch ist begrenzt, er hat eine Zeitbegrenzung, der ist der Vergänglichkeit unterworfen, es ist ein Leib der Niedrigkeit, ja, aber in dem baut sich etwas auf. Es baut sich die Herrlichkeit auf. Es kommt dem Herrn auf ein Gewicht an, in diesem Leben, in unserem Leib und auch wir merken, selbst junge Menschen merken schon die Vergänglichkeit. Wenn man älter wird, dann zwickt's und zwackt's. Und ich habe von jungen Leuten gehört, die in diesem Frühjahr und Sommer 2 Monate, 4 Monate krank waren, richtig krank, wo der Leib nicht mehr so mitgemacht hat. Unser Leib ist wichtig für den Herrn und auch um ihm zu dienen. Aber alles wirkt, dass wir ein Gewicht an Herrlichkeit gewinnen. Und dabei sehen wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist der Glaube. Alles, was sichtbar ist, ist zeitlich. Und sogar sagt er hier, das Unsichtbare ist ewig. Dann geht es weiter in Kapitel 5. Da spricht er von einem irdischen Zelthaus und von einem Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist in den Himmeln. Jetzt haben wir ein irdisches Zelthaus. Aber das ist nur temporär, nur zeitlich. Das ist ein Zelthaus. Aber Gott hat einen Bau vorgesehen für uns im Himmel. Das wird ein anderer Art Leib sein, der ewig sein wird. Und in diesem Freilich seufzen wir und so weiter. Und er wandelt in dieser Zeit durch Glauben, das ist Vers 7, nicht durch Schauen, und möchte daheim sein beim Herrn. Und dann sagt er in Vers 9, deshalb eifern wir auch darum, dass wir ihm wohlgefallen. Ja, also noch sind wir nicht daheim beim Herrn. Und es ist jetzt die Zeit, mit unserem Leib dem Herrn wohlzugefallen. Darum eifern wir. Da ist auch Eifer angesagt. Und Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, worin er den Geist genossen hat. Das wäre schön. Das gehört auch dazu. Aber hier heißt es, Lohn empfangen für das, was er durch den Leib getan hat. Es sei gut oder böse. Ja, der Herr hat auch einen Fokus auf unseren Leib. Was wir mit unserem Leib tun, unserem Leib leben, das wird beurteilt vom Herrn, ob es gut ist oder böse ist. Dann sagt er, weil wir die Furcht des Herrn kennen, da brauchen wir schon noch eine Furcht. Und wir sind vor Gott offenbar. Ja, dann überspringe ich einige Verse. Dann Vers 14, das ist wieder etwas, wo was wir gerne hören, was uns anspricht, was uns gut tut. Die Liebe Christi drängt uns so. Manchmal lesen oder sind wir ein bisschen selektiv. Den Richterstuhl Christi, den nehmen wir zur Kenntnis, aber uns gefällt vielmehr die Liebe. Ja, und bis wir dort zum Richterstuhl kommen, drängt uns die Liebe. Das gehört zusammen. Das sollen wir nicht auseinanderteilen. Lob den Herrn. Und was macht denn diese drängende Liebe? Wohin drängt die uns? Da heißt es hier, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Diese Liebe drängt uns, nicht uns selber zu leben, nicht unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Begehren und individualistischen Pläne zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dann erklärt er das noch weiter, daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ja, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Das ist schon ein Wort. Ich habe immer gedacht, und das ist ja auch nicht falsch, das gilt mit euch. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nach dem Fleisch kennen. In der Familie ist das eine besondere Übung. Da weiß man gut, wie jeder tickt, wie man so sagt, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind. Aber mir ist hier deutlich geworden, wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das ist mein eigenes Fleisch. Ja, das ist ja meine Verwandtschaft. Ich habe ja noch diese Verwandtschaft. Ich bin ja noch im Fleisch. Aber es geht darum, nicht uns selber zu gefallen zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dieser neuen Schöpfung zu leben. Wir sind jetzt in Christus und da ist eine neue Schöpfung da. Das ist doch wunderbar. Ich danke dem Herrn, das hat er sehr weise gemacht. Wir haben unser Fleisch, ja, aber wir sind in Christus. Und in Christus ist eine neue Schöpfung da. Und jetzt lernen wir uns an Christus zu gewöhnen. In Gottes Augen ist das Alte vergangen. Es ist uns schon sehr vertraut. Wir stecken ja so viele Jahre in diesem alten Sein. Aber wir lernen nicht, uns selber zu leben. Wir lernen, ja, uns nicht mehr nach dem Fleisch zu kennen. Und den, was hochkommt vom Fleisch. Und das Fleisch ist hier einfach das natürliche Sein. Das ist der Leib und das ist auch die Seele, die geschult ist im alten Denken, die so denkt, wie der gefallene Mensch eben denkt, wie die Gefühle sind. Und dann ploppen Gefühle auf, Impulse, hier ein Gedanke, dort eine Idee. Und das ist doch wunderbar, dass wir sagen können, das Alte ist vergangen. Ist doch eine Errettung. Deswegen sagt er, ich habe dir geholfen. Heute ist ein Tag der Errettung. Ist doch wunderbar. Ich springe da jetzt zu Kapitel 6 und wir haben die Gnade. Wir nehmen diese Gnade. Und das, was nicht in uns da ist, das füllt der Herr aus mit Gnade. Lob den Herrn. Und wir haben ja diese Lieder gesungen. Jetzt sofort will ich mich wenden. Ja, das ist auch in Hebräer 3, Vers 7, da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wie der Heilige Geist spricht, das ist doch wunderbar. Er spricht und er gibt Gnade und es ist ein Tag der Errettung. Ja, in unserem Geist sind wir gerettet, ein für alle Mal, aber weil wir noch im Fleisch leben und weil wir noch dieses alte Leben kennen. Diese Verwandtschaft ist halt mit dabei noch. Aber wir lernen, Nein zu sagen zu dem Fleisch, Nein zu sagen zum Seelenleben und Ja zu sagen zur Gnade und auch zur Errettung und weiter gerettet zu werden. Das ist ja auch, ich komme jetzt zurück zu Kapitel 5, das ist die Versöhnung. Alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Ja, wir sind ein für alle Mal mit Gott versöhnt durch Christus. Christus hat eine ewige Versöhnung erworben und alles mit sich versöhnt. Die ganze Schöpfung ist mit versöhnt und wir auch. Und diese Versöhnung, da sagt er aber weiter, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, zu verkündigen, wie Gott in Christus die Welt mit sich selber versöhnt und ihnen ihre Sünden nicht zurechnet und in uns das Wort von der Versöhnung hineingelegt hat. Ja, es ist in uns ist auch ein Wort der Versöhnung hineingelegt. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott mahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das Wort ist an Gläubige gerichtet. Als Gläubige, ja, brauchen wir weitere Versöhnung mit Gott im Bereich unseres menschlichen Lebens. Und das ist auch, wie Römer 5, Vers 10 sagt, dass Gott uns mit sich versöhnt hat durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wie viel mehr werden wir nun gerettet werden durch sein Leben? Ist doch wunderbar. Wir sind nicht nur im Geist gerettet. Es gibt weitere Errettung. Errettung vom alten Sein. Ich glaube, ihr seid gar nicht froh heute Morgen, weil ich vom alten Sein spreche und von Rettung und von Richterstuhl. Aber wisst ihr, vor Gott kann unser altes Sein nicht bestehen. Wir schätzen vielleicht unser altes Sein, so wie wir sind und wie wir uns arrangieren, wie wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Aber manchmal fühlen wir uns doch wirklich nicht so ganz wohl in unserer Haut. Ja, wir brauchen eine Rettung. Wir merken das und der Geist in uns, der eifert und begehrt bis hin zur Eifersucht, dass wir uns völlig erretten lassen. Und wie vorhin auch schon rauskam, das ist doch wunderbar. In Vers 21, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist doch wunderbar, dass wir von diesem alten Sein, das gesetzlos ist, das sich nicht an Regeln halten möchte, das gerne rebelliert, das alles besser weiß, das höher sein möchte, dass wir da gerettet werden können, dass wir in Christus die Möglichkeit haben, dass Gott in uns seine Gerechtigkeit aufbaut, bis wir Gottes Gerechtigkeit werden in Christus. Das ist im Herzen Gottes. Menschen, die gerettet sind vom alten, natürlichen Sein, von allen Spuren und Nachwirkungen des Falles, sondern die Christus Raum geben in sich. Herr, wachs in mir. Danke für deine Gnade. Leb du in mir. Ich gebe das jetzt in den Tod. Ich will nicht diese Gedanken. Herr, ich bleibe bei dir. Du bist mein Leben. Wachs in mir, nimm zu. Ja, du bist mir gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und wir haben nicht eine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern wir haben eine Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Wir basteln nicht weiter Gerechtigkeit aus uns selber. Herr, ich leg die alte Gerechtigkeit und Eigengerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit ab. Ich glaube dir. Du bist meine Gerechtigkeit. Wir haben das doch so genossen. Gott hat uns gewaschen von unseren Sünden in seinem Blut. Und wir hatten bei uns, sind wir jetzt in 1. Mose 3, da ist ja auch der Fall, ja, da ist halt passiert, aber Gott kommt und sieht Adam und Eva, macht ihnen Röcke von Fellen. Er bekleidet sie mit Fell. So sind wir in Christus bekleidet. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Lobe den Herrn. Und jetzt wird diese Gerechtigkeit auch eingewirkt in unser ganzes Leben, bis wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Ja, also dann geht's weiter in Kapitel 6. Da sagt er dann auch, einerseits geht es um Errettung, ein Tag der Errettung und die Gnade, aber er sagt auch, wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht geschmäht wird. Und da springe ich zurück zu Kapitel 4. Da heißt es, genau, wir haben schandbaren Heimlichkeiten entsagt. Das ist Vers 2. Und gehen nicht mit List um. Wir machen uns nicht eins mit irgendwelchen Tricks und Taktiken und Listen, und List kommt vom Feind. Und auch Heimlichkeit, das hat mit dem Feind zu tun. Deswegen führt er das aus in Kapitel 6, und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. In Vers 14, kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen. Wir sind in dieser Welt, wir sind umgeben von Ungläubigen, wir sind umgeben von dem Gedankengut, von den Werten, von den Normen um uns herum, von dem, was zählt, was wichtig scheint, was begehrenswert ist, erstrebenswert. Das kommt zu uns. Das ist auch noch in unserem alten Sein. Aber das Wort sagt sehr klar, kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit Ungläubigen. Also, wir sind jetzt mit dem Herrn zusammengejocht. Und das gibt ein anderes Joch, das ist mit den Ungläubigen. Und das ist nicht vereinbar. Also, mit dem Herrn gibt's nicht ein Kombijoch. Probieren wir mal, ein bisschen Herr, ein bisschen Ungläubige. Die Schrift sagt es sehr klar, macht es auch deutlich. Also es gibt verschiedene Tiere und jedes Tier braucht ein anderes Joch. Und die Schrift sagt, du sollst nicht mit einem Rind und mit einem Esel pflügen. Die brauchen verschiedene Joche und das geht nicht zusammen. Und das erklärt er hier jetzt noch weiter. Und dazu auch noch ein paar Stellen aus dem Alten Testament. 5. Mose 7, Vers 2 und 3. Da sagt er, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahingibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Erklärt es auch, er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und das führt den Zorn des Herrn herbei. Dann möchte ich noch lesen, 4. Mose 25, 1 und 2. Ich habe in letzter Zeit in 4. Mose gelesen. Und ich kann das nur empfehlen, immer mal wieder auch den 4. Mose zu lesen. Der heißt ja im Lateinischen Numeri, weil es so viel um Zahlen geht. Und immer die gleichen Sätze oftmals. Aber ich lese es immer mal wieder und jedes Mal entdecke ich mehr. Also mir ist klar geworden, der Herr ist genau. Er will genau wissen, wer zu seinem Volk gehört. Und von jedem Stamm. Ich bin gern so ungefähr. Der Herr will alle wissen. 4. Mose 25, 1 und 2. Das ist jetzt nach der Geschichte mit dem Bileam und dem Balak. Der Balak ist der König von Moab da und möchte den Bileam holen, um das Volk zu verfluchen, weil er Angst hat, wenn diese ganze Menge Volk da kommt. Und dann der Bileam, der tut groß, es spricht Bileam, der Sohn Beors, es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Das klingt ja auch ganz enorm, aber der ist auch ganz schön trickreich. Und Israel blieb in Schittim, heißt es da, da haben sie sich gelagert, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Und sie haben Unzucht getrieben und sie haben anderen Göttern geopfert und haben sich an den Baal Peor gehängt. Ja, da ist natürlich der Zorn Gottes erregt worden. Das ist schon wichtig, dieses Wort auch zu lesen. Das empfehle ich, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich springe zu Kapitel 31, Vers 16. Da hat der Herr gesagt, vorhin Kapitel 31, dass Mose an den Midianitern Rache nehmen soll. Und wisst ihr, wo die Midianiter herkommen? Die Midianiter sind verwandt mit den Israeliten. Midian war der ältere Sohn von Lot, den die ältere Tochter Lots zur Welt gebracht hat. Und Lot war ein Neffe Abrahams. So, das ist Verwandtschaft. Und ja, trotzdem sagt der Herr, nicht mit dieser alten Verwandtschaft zusammen sein. Kein gleiches Joch wegen der Unzucht eben. Und dann sagt er, nimm Rache für die Söhne Israel an den Midianitern, danach soll zu deinen Völkern versammelt werden. Und dann sollen sie ausziehen und sollen den Bann vollstrecken, wie sie das vorher auch schon getan haben. Und der Pinhas geht mit, der vorher so für Gott geeifert hat. Und sie kämpften gegen Midian, Vers 7, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dann kommen sie zurück zur Stiftshütte. Und Mose und der Priester Eleasar, Vers 13, gehen raus. Und alle Fürsten der Gemeinde gingen ihnen entgegen, außerhalb des Lagers. Und Mose wurde sehr zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über Tausendschaften und so weiter, die vom Kriegszug kamen. Und Mose sagte zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Vers 16. Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Söhnen Israel, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Das war der Rat Bileams, Unzucht zu treiben, und dann sind sie in den Götzendienst hineingefallen. Und ja, dieser Bileam, das wird auch im Neuen Testament erwähnt. Das ist nicht nur eine Geschichte aus dem Alten Testament, die dem Volk Israel widerfahren ist, sondern das hat auch eine Bedeutung für uns, weil zum Beispiel in Judas 11 heißt es auch, sie sind den Weg Kains gegangen, um des Gewinnes willen dem Irrtum Bileams verfallen und in der Rebellion Korahs umgekommen. Ja, also das Wort soll uns helfen, unseren lebendigen Gott zu kennen, wie er denkt und wie er es will und wie er selbst heilig ist, rein ist und sein Volk, seine Söhne und Töchter auch rein sein sollen und heilig sein sollen. Und da wir gerade die Korah hier gelesen haben, das möchte ich auch lesen. Das ist auch in 4. Mose. Also in 4. Mose sind schon auch wichtige Worte für uns. In 4. Mose 16 ist das. Da lese ich Vers 3. Da stehen die auf, 250 Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Ja, der Herr will ja eine heilige Priesterschaft. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? So haben sie Mose und Aaron vorgeworfen. Sie würden sich über die Versammlung des Herrn erheben. Das war nicht der Fall, aber das war, was in ihrem Herzen war. Sie wollten sich erheben. Und das ist Rebellion. Und Vers 11, darum seid ihr es, die sich zusammenrotten, du und deine ganze Rotte, und zwar gegen den Herrn. Das ist mir auch wichtig. Sie haben gegen Mose und Aaron geredet, gegen, heute würde man sagen, Brüder, aber sie haben gegen den Herrn geredet. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Ja, und dann Vers 20 bis 27. Der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Ich will sie in einem Augenblick vernichten. Dann fallen sie auf ihr Angesicht und bitten, und dass er doch nicht wegen einem Mann, der sündigt, alles auslöschen soll. Und der Herr redet zu Mose und sprach, rede zur Gemeinde und sprich, entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf, ging zu Datan und Abiram und ihm nach gingen die Ältesten Israels. Und dann redete er zu der Gemeinde und sprach, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft wird mit all ihren Sünden. Und das ist auch in diesem Vers, in 2. Korinther 6, geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab und rührt kein Unreines an. Wenn ihr euch nicht absondert, in Klammer, nach dem Wort hier, kommt ihr mit ihren Sünden um. Und das erinnert uns auch an Offenbarung 18, Vers 4. Und es ist hier, das finde ich wichtig für uns, ja. Manchmal denken wir und beten, Herr, nimm die Sache weg oder das müsste verschwinden oder ja, aber viele Dinge um uns herum oder das, was uns einnehmen möchte, verschwindet nicht. Der Weg hier, den Gott zeigt, ist, entfernt euch, sondert euch ab. Nicht sie sollten sich absondern, die waren ja schon, haben sich ja schon selber bloßgestellt und isoliert. Aber das Volk, die Gemeinde, sollte sich absondern. Und das haben sie gemacht. Sie sind da zurückgetreten. Und dann ist ja das Übernatürliches geschehen. So, ich will das einfach vom Wort her ein bisschen zeigen, wie ernst es Gott meint, wenn er ein heiliger Gott ist, dass er auch ein heiliges Volk haben möchte. Und dass wir in der Heiligung zunehmen, und wie es in Kapitel 7 heißt, die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ja, ich will doch noch kurz diese Verse nochmal aufgreifen. Das sind ungefähr 5 Vergleiche da, weil es eindrücklich sein soll, welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit. Und hier ist Gerechtigkeit und hier ist Gesetzlosigkeit. Welche Partnerschaft? Also kann man da einen Vertrag machen? Ein bisschen Gesetzlosigkeit ist doch okay. Schwamm drüber. Das Wort sagt, gibt's da Partnerschaft? Es gibt keine Partnerschaft. Und dann, welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Also, gibt's Gemeinschaft von Licht und Finsternis? Das ist unvereinbar. Das geht nicht. Da an der Stelle wäre wichtig, Lukas 11 zu lesen. Also ich habe es hier angeschrieben. Diese Verse sprechen vom Auge des Leibes. Also nochmal, es geht um unser Leib. Wie ist dein Auge des Leibes? Ist das Licht in dir Finsternis? Wenn immer wir merken, in unserem Auge, und unser Auge hat als Licht die Finsternis, irgendein finsterer Gedanke, ein unreines Motiv, dann sollen wir das behandeln, damit das Licht in uns nicht Finsternis ist, sondern Licht ist. Dann, welche Harmonie hat Christus mit Belial? Belial ist der Ruchlose. Oder im Alten Testament wird dieser Begriff genannt für Söhne des Grauens. Also das sind schreckliche Menschen, die zu allem bereit sind. Und ich empfehle, 5. Mose 13 zu lesen. Dort kommen diese ruchlosen Menschen vor, die das Volk verführen zu anderen Göttern. Und davor ist ein Abschnitt, wenn dein Freund oder dein Sohn oder etwas, jemand von der Verwandtschaft heimlich zu dir kommt und sagt, komm, lass uns andere Götter anbeten. Steht auch drin, wie wir damit verfahren sollen. Da steht drin, da gibt's keinen Kompromiss, da gibt's keine Harmonie. Also, und es soll dir nicht leid tun. Ja, es tut der alten Seele leid. Aber unser Herr ist Licht. Unser Herr ist der Christus, der Gesalbte. Der hat nichts mit dem Feind zu tun. Der Herr sagt, der Teufel hat keinen Raum in mir. Er hat nichts in mir. Und dieses Leben ist in uns. Lob den Herrn. Ja, und bei der Gelegenheit auch noch, ja, also wir sind ja alle harmoniebedürftige Menschen. Stress möchten wir nicht, Streit gefällt uns nicht und wir gehen dem gerne aus dem Weg und dann ist es einfacher, manchmal um des Friedens willen einen kleinen Kompromiss, aber wir sollen Harmonie auf rechte Weise mit dem Richtigen suchen. Unsere Harmonie ist mit Christus. Herr, ich möchte nicht, dass irgendwas zwischen dir und mir steht. Ja, okay, dann welchen Anteil, und hier ist auch, das ist wirklich ein Teil, also da hast du was davon, hat der Gläubige mit dem Ungläubigen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, es gibt keinen gemeinsamen Anteil. Da haben wir, hatten wir nicht vorhin das Lied, also nach Gerechtigkeit hungern. Und da ist ja auch die Sanftmütigen, die werden die Erde ererben. Die Ungläubigen werden keine Erde ererben, die gehen ins Verderben. Und wir sollen uns nicht an den Ungläubigen orientieren. Und welche Gemeinsamkeit hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Diese Antwort ist klar, aber ich möchte, dass es eindrücklich ist. Da gibt es nichts zusammen. Und weil wir diese Verheißungen haben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ja, dann ist Gott unser Vater, das haben wir ja auch vorhin so genossen. Wir werden seine Söhne und Töchter und er ist auch der Allmächtige. Lob den Herrn. Doch als letztes noch eine kleine Zugabe, ein Nachtisch aus 4. Mose. 4. Mose, Kapitel 34. Da geht es um die Überschrift hier in der Elberfelder, Grenzen und Aufteilung des Landes Kanaan. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, dann ist dies das Land, das euch als Erbteil zufallen soll. Das Land Kanaan nach seinen Grenzen. Lob den Herrn. Das hat mir sehr gefallen in diesem Zusammenhang mit unserem Leib und dem, was wir mit unserem Leib tun und dass wir keine Kompromisse machen mit anderem, mit der Seite des Feindes. Christus ist unser gutes Land und dieses Land hat Grenzen. Ich ziehe eine Grenze. Lob den Herrn. Also in jedem Vers hier kommt Grenze vor. Vers 3, und die Südseite soll für euch sein und die Südgrenze. Lob den Herrn, da gibt es eine Südgrenze. Ist doch wunderbar. Und dann und die Grenze soll für euch südlich hinübergehen bis da und dahin. Und die Grenze soll sich von Azmon zum Bach Ägyptens wenden und zum Meer hin. Und die Westgrenze soll für euch das große Meer sein. Lobt den Herrn, es gibt eine Westgrenze. Ist das nicht wunderbar? Wir sollen Grenzen setzen. Wir nicht aus Christus raus, nichts reinlassen. Hier gibt's Grenzen. Unser gutes Land hat Grenzen. Das ist ja auch Thema immer wieder. Es gibt so neue Bücher und Seminare, Grenzen setzen. Das ist die wahre Grenze, die wir setzen sollen. Dann in Vers 7 gibt es eine Nordgrenze. Lob den Herrn. Da ist es Meer. Gut, eine Grenze zum Meer zu haben. Ja, und dann natürlich gibt es Vers 10 eine Ostgrenze. Und in Vers 12 heißt es, das soll euer Land sein mit seinen Grenzen ringsum. Lobe den Herrn. So. Das ist unser Land, mit den Grenzen ringsum. Ja, entdecken wir, erobern wir gemeinsam weiter dieses Land. Sind wir der Tempel des lebendigen Gottes. Gehen aus, ja, rühren nichts Unreines an. Der Geist wird uns da führen und dann können wir die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes und haben auch Freimut. Lob den Herrn.
Von euch abspricht der Herr und rührt kein Unreines an. So werde ich euch annehmen. Danke, Herr, so wirst du uns annehmen. Ah, oh, Herr Jesus, Herr, indem wir uns absondern, indem wir uns an dich halten. Herr Jesus, gib uns immer wieder diese Gnade, Herr, dass wir klare Grenzen haben und dafür auch deine Gegenwart genießen können. Amen. Ich wollte nur sagen, es waren ja viele Verse aus dem Alten Testament auch und es lohnt sich durchaus auch, wenn jetzt jemand vielleicht nicht den Zugang hat, das ganze Alte Testament durchzulesen, aber solche Verse mal nachzulesen, es ist sehr heilsam, das Wort auch mit dazu zu nehmen. Lob den Herrn.